Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich jetzt Opa geworden bin, die Tage. Und ich habe im Vorfeld, ist das ja dann immer so, dass man sich überlegt, was werden denn das jetzt? Ein Junge, ein Mädchen, zwei Jungen. Und ich habe immer gesagt, naja, drei Mädchen haben wir schon, Flo. Das werden am Ende fünf. Und ich habe recht behalten. So, und wenn der Flo arbeiten geht, dann sitze ich zu Hause und habe sieben Frauen am Tisch. Ist das nicht toll? Ja, es ist herrlich und wir sind sehr, sehr dankbar für unsere beiden Enkeltöchter, die beide sehr gesund sind und quietschfidel. Ist eine tolle Sache. Ja, Adolf Menzel. Der hat ein Gemälde gemalt. Und dieser Menzel, der hat Friedrichs Ansprache an seine Generäle in dieses Gemälde gepackt. Und das war im Dezember 1757. Und ich bin so ein Geschichtsbanause, ich kenne mich da eigentlich gar nicht aus. Ich habe mir das angelesen. Es war während der sieben Kriegsjahre vor seiner berühmten Schlacht gegen die Österreicher. Und Menzel hat von 1859 bis 1861, also zwei Jahre, an diesem Gemälde gearbeitet, es aber nie fertiggestellt. Ihr seht das. Und das Gemälde zeigt im Hintergrund etliche Leute und Friedrich im Halbkreis vor seinen Generälen stehen. Nur, dass er, die Hauptfigur, leider noch nicht gemalt worden war. Sein Platz blieb leer und blass. Ja, da ist er. Und dieses Bild steht für das Leben vieler Christen. Denn der Background unseres Lebens, das, was unser Leben so ausmacht, ist mehr oder weniger in Szene gesetzt, ist fertig. Die Grundlage des Lebens ist gelegt. Wir haben einen Job, wir haben studiert oder wir haben mittlerweile sogar die Rente erreicht, wie auch immer. Und der Rest des Lebens wird auf dieser Grundlage aufgebaut und alles drumherum wird arrangiert. Eben der Job, die Karriere, die Familie, die Hobbys, finanzielle Ziele, alles paletti, passt. Die Grundlage liegt. Und wesentliche Personen sind eben auch Teil dieses Backgrounds, wie zum Beispiel unsere Familie, unsere Freunde, unsere Kollegen. Die zentralste und die wichtigste Person, Jesus, die bleibt allerdings manchmal in unserem Leben wie im Gemälde irgendwie blass oder blutleer, unausgefüllt. Sie verdient zwar in unserem Leben das Zentrum zu sein, die Mitte, die Priorität unseres Lebens zu sein, aber sie ist wie so ein König, wie so ein Oberbefehlshaber, der vergessen wurde. Welche Rolle spielt Jesus in unserem Leben? Das ist die Frage, die heute Morgen immer wieder mal kehrt. Und keine Sorge, das Ziel der Frage und auch das Ziel der Predigt ist nicht, uns zu spiegeln, was wir für Waschlappen sind in der Nachfolge Jesu, euch jetzt richtig Druck zu machen, dafür zu sorgen, dass euer Glaube so richtig feurig wird und so. Nee, mein Anliegen ist nicht, uns mit der Predigt über Nachfolge zu entmutigen, so dass wir am Ende angeklagt dastehen, wie so ein begossener Pudel, der sich vorwirft, kein ordentlicher Christ zu sein, der total entmutigt ist. Oder der nicht so toll ist wie manch anderer, der sich für besser hält. Entmutigung ist die Visitenkarte, die der Teufel zurücklässt, wenn er uns besucht. Aber Jesus ist anders. Jesus ist jemand, der uns ermutigen möchte. Er ist ein Ermutiger. Er ist jemand, der uns Lasten abnimmt und nicht Lasten auferlegt. Und so wie Jesus möchte ich mehr und mehr werden. Auch weil ich glaube, dass die Ansprache Jesu immer eine Ansprache auch ist, der Ermutigung, alles zu geben. Und es spricht nichts dagegen, dass wir uns aber auch von Jesus hinterfragen lassen, denn auch das tut Jesus. Und denn wenn Jesus so etwas tut, wenn Jesus uns hinterfragt, wenn er unser Leben in Frage stellt, dann tut er das eben nicht, um uns zu erschlagen, sondern sein Ziel ist meistens, neue Motivation zu bewirken, uns zu helfen, die Prioritäten unseres Lebens richtig zu setzen. Und zu bedenken, was wichtig ist, neu zu ordnen, was wichtig ist und folglich dann auch erfüllt zu leben, weil wir die Dinge in die richtige Reihenfolge bringen. Das ist das, was Jesus will. Und Jesus liegt daran, dass der Glaube und die Nachfolge etwas Vitalisierendes, etwas Lebendiges sind, etwas, das Freude macht. Und nicht etwas, das bedrückt, dass wir unter Lasten leiden. Denn keiner weiß besser als Jesus, dass unser Leben, auch in der westlichen Welt, nicht immer ein Zuckerlecken ist. Manchmal ist unser Leben mühsam. Manchmal müssen wir in unserem Alltag kämpfen. Und ganz nebenbei ist es so, wenn wir uns mit diesem Thema heute Morgen befassen, dann glaube ich, dass die Predigt heute Morgen auch dazu beitragen kann, weil wir gerade dabei sind, uns so ein bisschen neu auszurichten als Gemeinde, diesen geistlichen Aufbruch auch innerlich zu vollziehen und nicht nur als einen geistlichen Aufbruch zu sehen oder einen Aufbruch zu sehen für die Gemeinde im Sinne von, es muss sich viel in der Gemeinde ändern, damit wir noch eine Zukunft haben. Nein, sondern dass wir heute Morgen auch verstehen, dass es zuerst mal um den Aufbruch auch in unserem Herzen geht, wenn Jesus mit uns über Nachfolge redet. Und es geht bei dem, was wir Freitagabend begonnen haben, was echt ein schöner Abend war, eben nicht nur um dieses äußere und strategische Fragen, wie wir die Gemeinde nach vorne bringen, wie sie wieder relevanter werden kann. Es geht in dem ganzen Prozess, den wir durchlaufen wollen, letztlich auch um unser Inneres, um unser Herz, darum, was wirklich wichtig ist. Und wir müssen uns einfach ganz neu wieder sicher sein, warum wir Jesus Christus folgen. Jeder von uns. Damit wir neu Freude gewinnen und Zuversicht in unserem Alltag mit diesem Jesus auf eine ganz natürliche Art und Weise zu leben und so natürlich, dass andere merken, dass wir ihn kennen. Und wenn es euch geht wie mir, dann ist das Leben in der Nachfolge aber manchmal auch ermüdend. Es ist manchmal auch frustrierend. Es macht manchmal einfach keinen Spaß. Und man wünscht sich nichts sehnlicher, als neu motiviert zu sein, mit diesem Jesus voranzugehen. Und Jesus, er sehnt sich das auch für uns. Er wünscht sich das auch. Er wünscht sich, dass wir in der Nachfolge glücklich sind. Und es ist nicht immer leicht, Christ zu sein. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man merkt, für die von euch, die noch zur Arbeit gehen, wenn man merkt, dass die Kollegen eigentlich überhaupt gar kein Interesse haben an unserem Jesus. Wenn man merkt, vielleicht auch, dass die eigenen Kinder einem signalisieren, bleib mir weg mit Jesus, Gott und Kirche. Und neue Motivation in Sachen Glauben und Nachfolge ist schwer zu erreichen, wenn man das alleine versucht. Aber wenn wir das gemeinsam anpacken, und das ist mein Anliegen auch für uns als Gemeinde, dass wir Nachfolge als etwas verstehen, das wir gemeinsam tun und nicht nur einfach individuell, ich glaube, dann wird das auch funktionieren. Wenn wir uns gemeinsam auf ein neues Ziel ausrichten, dann bewirkt das mehr Motivation, verleiht neue Energie, verleiht neue Kraft, diesem Jesus nachzufolgen. Deshalb sprechen wir als Gemeinde ja von diesem Aufbruch zu neuen Ufern oder zu neuen Zielen, weil wir verstanden haben, dass es nicht der Sinn der Sache sein kann, uns mit dem, was wir haben, zufrieden zu geben. Einfach diesen Standard, den wir erreicht haben, irgendwo zu akzeptieren. Weder als Gemeinde, aber auch nicht für unser persönliches geistliches Leben. Ein geistlicher Aufbruch ist wichtig für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Und Jesus wünscht sich das von uns. Aber jeder, der jetzt heute Morgen hier sitzt, muss sich selber ganz persönlich die Frage beantworten, wie sieht's eigentlich wirklich in mir drin aus mit dieser Jesus-Nachfolge? Wo steht dieser Jesus in meinem Leben? Wie sieht's im Herzen aus? Und ganz ehrlich, es ist keine Schande zuzugeben, dass man nicht mehr so für Jesus brennt, wie das mal der Fall war. Eine Schande ist es eher, zu resignieren und es dabei zu belassen, obwohl Jesus Christus uns alles gibt, was wir brauchen, um ein Leben in der Nachfolge zu leben. Deshalb ist mein Wunsch, und dazu möchte ich euch ermutigen, dass ihr anfangt, ganz bewusst hinzugehen und auch andere mal teilhaben zu lassen an dem, wie es euch wirklich geht. Wir kommen in Gottesdienst, wir sehen uns hier, wir reden auch über alles Mögliche, aber dieses mitzuteilen, wie es in uns drin aussieht, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben am Freitag unter anderem auch darüber gesprochen, dass es gut ist, das Leben miteinander zu teilen und dass Hauskreise und so weiter dazu wirklich dienen. Ja, ich glaube das auch und ich ermutige dich, öffne dich. Das ist der erste Schritt, um auch in der Nachfolge wieder neue Power zu entwickeln. Deshalb die Frage, wie offen und ehrlich sind wir eigentlich miteinander heute Morgen oder überhaupt, dass wir Familie sind, das können wir sagen, aber ob wir auch Familie leben, das müssen wir zeigen. Und ich wünsche mir, dass wir das tun. So, Jesus, der in den 3 Jahren, in denen er sein öffentliches Wirken hatte, hat 3 Jahre lang im Grunde genommen einen Weg zurückgelegt. Und dieser Weg endete irgendwann in Jerusalem. Und in Lukas 14, 25, da lesen wir sehr herausfordernde Verse. Verse, die Christen sehr, sehr oft nutzen, um praktisch mit einer Art Holzhammermethode dafür zu sorgen, dass die Christen in noch mehr Hingabe leben, noch mehr Dampf machen, radikaler zu sein als Christen. Und ich glaube, dass Jesus diese Verse, die ich gleich lesen werde, nicht als Holzhammer verstanden haben wollte. Jesus will uns nicht demütigen, Jesus will uns nicht erschlagen, sondern er will uns aufrichten und er will uns ermutigen, motivieren, unsere Prioritäten neu zu ordnen. Das sollten wir im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt Verse lesen, die anders klingen als das, was ich gerade gesagt habe. Lukas 14, Vers 25. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja, sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Bei Luther steht sogar, dass wir unseren Vater, unsere Mutter, unsere Kinder hassen sollen. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Das hat Jesus gesagt. Und ich kann mich an viele Predigten erinnern, die ich gehört habe im Laufe meines Lebens, vielleicht auch die ich gehalten habe zu diesen Versen, die dann damit geendet haben, Druck zu machen. Und ich glaube nicht, dass Jesus sich hingestellt hat und die Leute, die ihm gefolgt sind, dann angebrüllt hat und gesagt hat, wenn ihr wirklich meine Jünger sein wollt, dann müsst ihr eure Familie hassen, dann müsst ihr erstmal richtig euch den Hintern aufreißen und so. Nein, das ist nicht Jesus. Sondern Jesus hat sich rumgedreht. Derselbe Mann, der sagte, dass sein Joch sanft ist, der hat diese Verse nicht herausgebrüllt, sondern er hat sich rumgedreht und hat seinen Nachfolgern die Kosten der Nachfolge vor Augen geführt. Und Jesus spricht hier davon, eben nach Luther selbstgeliebte Menschen zu hassen und jedem von uns, der ein bisschen nachdenkt und der Jesus ein bisschen kennengelernt hat, der weiß, dass Jesus Hass hier niemals wörtlich gemeint haben kann. Niemals würde Jesus verlangen, die eigenen Eltern, die eigenen Kinder, die Enkel und die Urenkel zu hassen. Wir haben Jesus nicht so kennengelernt. Das zu behaupten, würde im ganz krassen Gegensatz zu vielen anderen Aussagen der Schrift stehen. Hass und Liebe sind im jüdischen Denken damals viel mehr Entscheidungen gewesen für eine Sache oder gegen eine Sache. Als Gott gesagt hat, Jakob habe ich geliebt, Jakob geliebt und Esau gehasst, oder andersrum, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall geht es da um die Entscheidung, die ganz für eine Person oder ganz gegen eine Person zu sein, aber nicht um Hass. Ich zum Beispiel bekomme kein zornrotes Gesicht, wenn ich euch sage, dass ich Spargel hasse oder Champignons oder Peanut Butter. Ich hasse es, das zu essen, aber deshalb werde ich nicht zornesrot. Was ich damit sagen will ist, wenn ich euch besuche und ihr macht ein Essen, setzt mir das nicht vor. Ich liebe allerdings ein gut gegrilltes Steak und einen trockenen Rotwein. Und auch damit mache ich einfach nur deutlich, woran mir etwas liegt. Und ähnlich ist es in der Schrift immer wieder mit auch anderen Begriffen, wie zum Beispiel Reichtum und Armut. Reichtum und Armut steht im Neuen Testament oft für Glaube und Unglaube. Ihr kennt Lukas 16, wo es um den reichen Mann und den armen Lazarus geht. Der reiche Mann steht für Unglaube, der arme Lazarus steht für Glaube. Und was Jesus sagen will, auch in diesen Versen über Nachfolge, ist nicht, dass man erst ein ordentlicher Jünger ist, wenn man wirklich seine Familie hasst. Ich glaube, das ist uns allen klar. Sondern was Jesus möchte, ist Bilder benutzen, Metaphern, Wahrheiten, Prinzipien, um deutlich zu machen, dass wir eine Entscheidung treffen müssen, was unsere Prioritäten im Leben sind. Und er tut das nicht, um den Anspruch zu erheben, dass wir das Hassen wirklich wörtlich nehmen. Wenn ich sage, mir steht das Wasser bis zum Hals, dann meine ich das auch nicht wörtlich. Dann meine ich einfach nur, ich bin überlastet. Es sind drastische Bilder, es sind Übertreibungen, es sind Stilmittel der Rhetorik, um die Aufmerksamkeit von uns Zuhörern zu bekommen, wenn er solche Dinge sagt. Die Frage, die sich stellt, ist, bekommt er unsere Aufmerksamkeit, wenn er solche Dinge sagt? Hat Jesus unsere Aufmerksamkeit, wenn er über Nachfolge spricht, so wie er da gesprochen hat? Bist du eher ein Fan und Mitläufer oder bist du Nachfolger? Das ist letztendlich die Frage, die Jesus Christus an diese Gruppe von Menschen gestellt hat. Das war ein Tross von Leuten, die ihm nachgefolgt sind. Und viele von denen, die ihm nachgefolgt sind, haben ihn einfach bewundert. Und Jesus war ein Star. Der hat Menschen geheilt, der hat tolle Dinge gesagt, der hat Sachen gemacht, die Bewunderung hervorrufen. Aber Jesus war klar, dass ihm die Fans und die Bewunderer nicht nützen, um sein Reich zu bauen. Und deshalb diese ziemlich krasse und klare Ansprache. Darum geht's. Hab ich eure Aufmerksamkeit? Das ist das, was Jesus Christus wollte. Also, es geht nicht darum, denen, die ihm folgen, den Spaß am Leben zu nehmen und Dinge von ihnen zu verlangen, die wir gar nicht machen würden. Denn keiner von uns würde hingehen, seine eigenen Kinder hassen. Nein, im Gegenteil, denn aus dieser Freiheit und aus der Gnade heraus, in seinem Reich zu leben, das nachzumachen, was Jesus getan hat, indem er liebt, indem er uneingeschränkt und bedingungslos Menschen geliebt hat, das ist der eigentliche Spaß, den wir als Christen leben dürfen. Das ist das, was eigentlich Freude macht in der Nachfolge. Und Nachfolge ist sicherlich nicht immer Friede, Freude und Eierkuchen, aber Nachfolge ist etwas, das erfüllt. Wir leben in einem Land und in der westlichen Welt in einer Situation, in der wir, was Nachfolge angeht, wir sind auf Federn gebettet. Es gibt aber leider auch Kinder Gottes, die ganz anderes erleben, die in der Verfolgung leben und so weiter. Aber diese Verse, die Jesus da spricht, diese Aufforderung, ihm radikal nachzufolgen, die bedeuten nicht, dass jeder von uns erst dann ein ordentlicher Christ ist, wenn er Widerspruch erntet oder wenn er verfolgt wird. Das ist nicht die Aussage. Das ist nur das, was man manchmal daraus macht, indem man sagt, naja, ihr sitzt auf bequemen Stühlen, ihr seid keine ordentlichen Nachfolger. Das ist nicht das, was der Text sagt. Jesus richtet sich also hier an so eine Gruppe von Fans auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht eben echte Nachfolger. Die Gruppe seiner Jünger war auch mit unter diesen Leuten. Und was sie alle gemeinsam hatten, war, dass sie unterschätzt haben, was am Ende auf Jesus wartet. Jesus wusste das. Was Jesus also wissen wollte, war von diesen Leuten, die ihm gefolgt sind, weißt du, worauf du dich einlässt, wenn du mir folgst? Wenn du diesen Weg mit mir bis zum Ende gehst. Wenn du mich nur bewunderst, wenn du nur mein Fan bist, dann wird die Kraft nicht reichen. Dann wird es bis zum Ende nicht reichen, denn das Ende, das ich haben werde, ist nicht das Ende, das du erwartest. Er wird nicht dieser König und Messias sein, der dann triumphiert über die Römer, sondern er wird der König und Messias sein, der am Kreuz hängt. Und ihr, die ihr mir folgt, werdet vielleicht den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Das hat Jesus so nicht gesagt, aber das ist letztendlich das, was er gemeint hat. Und als er davon sprach, sein Kreuz auf sich zu nehmen, da haben die Jünger, die ihm damals gefolgt sind, ja noch überhaupt nicht gewusst, was das tatsächlich bedeutet. Das ist ihnen erst später aufgegangen, als Jesus tatsächlich am Kreuz hing. Also es ist eine Aufforderung an uns, hinzugehen und zu überlegen, ist Jesus wirklich meine Priorität? Will ich ihm wirklich folgen? koste es, was es wolle. Und dann geht Jesus hin mit zwei Gleichnissen und versucht, das zu illustrieren. Der Armin hat das sehr, sehr schön heute Morgen schon illustriert. Ab Vers 28, da steht, angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und er war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Zwei Gleichnisse. Wir kennen diese Gleichnisse, wir haben die schon 1000-mal gehört und die meisten von uns sind schon jahrzehntelang Christ, oder? Da stellt sich doch die Frage, wenn wir schon so lange Christ sind, müssen wir überhaupt noch die Kosten überschlagen? Oder hat das nicht gereicht, als wir uns damals entschieden, Christen zu werden? Ist das für uns nicht schon gegessen? Die Entscheidung ist getroffen, Jesus zu folgen. Aber dieses immer wieder neu uns zu hinterfragen, wie es um unsere Nachfolge steht, wie es um unser Herz steht mit Blick auf diesen Jesus, ist wichtig. Und das ist das, was wir auch aus diesen Gleichnissen für uns heute Morgen mitnehmen sollten. Dass wir uns nochmal hinsetzen und uns fragen, wie sieht's aus? Wie sieht's aus mit meiner Nachfolge? Diese Gleichnisse sind eine Einladung, kluge Entscheidungen zu treffen. Prioritäten zu setzen in unserem Leben, in unserem Alltag. Wie kann Jesus tatsächlich die Priorität Nummer 1 in unserem Leben sein? Reicht es, morgens die Losungen zu lesen? Müssen wir viele Dinge tun, um Jesus zu beweisen? Nee, sondern die Einstellung, Jesus zur Nummer 1 zu machen, ist eine, die ihn mit hineinnimmt ins Leben auf eine ganz natürliche Art und Weise. Ohne sich den Kopf zu machen, dass Jesus immer da steht und darauf wartet, dass wir ihm beweisen mit gewissen Dingen, die wir tun, dass wir ihn wirklich lieben. Vielleicht haben wir in unserem Leben als Nachfolger irgendwann mal angefangen, einen Turm zu bauen. Ich, damals als junger Mensch, weiß ich noch, ganz bewusst, aber vielleicht sind wir an einem Punkt, wo wir merken, in Sachen Nachfolge sind wir noch nicht fertig und wir brauchen wieder neue Ermutigung. Wir müssen vielleicht ja noch verputzen unseren Turm oder das Dach fertigstellen oder wie auch immer. Vielleicht sind wir irgendwann mal losgezogen für Jesus und wir wollten die Welt für ihn erobern, Menschen für Jesus gewinnen und wir merken, bei uns ist die Puste ausgegangen. Und wir spüren das und wir wünschen uns eigentlich, dass das wieder anders wird. Der Glaube hat mal funktioniert, aber er funktioniert vielleicht nicht mehr so gut, wie er hofft. Woran liegt das? Ich glaube, dass wir heutzutage in einer Zeit leben, in der es uns einerseits wirklich so gut geht, dass wir so viel Ablenkung haben, die uns immer wieder vom Wesentlichen abhält, dass wir Jesus tatsächlich vergessen. So wie in diesem Bild. Dass wir ihn nicht mehr, dass er den Platz nicht mehr ausfüllt, den er haben sollte. Deshalb ist mein Wunsch für uns, für mich, für euch, dass wir uns nochmal hinsetzen, heute vielleicht oder in den nächsten Tagen, und nochmal nachdenken, eine Bestandsaufnahme machen, wie wir unseren Lauf mit Jesus ganz persönlich, aber auch als Gemeinde würdevoll zu Ende bringen. Das ist das, was sich Jesus wünscht. Wir haben Zeiten mit Sicherheit erlebt, in denen wir im Glauben richtig dynamisch waren und Power hatten, aber vielleicht erleben wir auch Zeiten, in denen das nicht so ist. Nur reden wir drüber? Sagen wir es einander? Weil wenn wir nicht drüber reden, dann können wir uns auch gegenseitig nicht helfen. Jesus ist aber den Versuch wert, wieder neu Motivation zu gewinnen, ihm zu folgen. Deine Gemeinde ist es wert, wieder neu motiviert, Jesus nachzufolgen. Jesus braucht dich und deine Gemeinde braucht dich auch. Und zwar mit Jesus als Nummer 1. Wenn wir als Nachfolger Jesu und Glieder an seinem lokalen Leib hier vor Ort ganz neu den Wunsch entwickeln, dass Gemeinde geistlich floriert, dass wir vorankommen, dass wir Frucht bringen, für die Gesellschaft relevant sind und dass wir Gottes Reich bauen, dann steigen die Chancen, dass wir mit einer großen, wirklich Freude und mit Enthusiasmus wieder ganz neu Gemeinde leben und Jesus folgen. Und ich persönlich habe da ganz viel Lust drauf. Vielleicht merkt ihr das, dass mir das am Herzen liegt, euch zu motivieren, Jesus und Gemeinde so richtig voll wieder zur Priorität in eurem Leben zu machen. Weil die Menschen da draußen uns nur glauben, wenn wir glaubwürdig Jesus zu Nummer eins in unserem Leben machen. Und ich wünsche mir das. Und manchmal ist es so, dass der ein oder andere sich fragt, ja, du hast gut reden, du bist Pastor, du hast Theologie studiert, du bist wahrscheinlich geistlich eine super Bombe, alles toll. Nee, das ist gar nicht so. Sondern ich habe meine Kämpfe. Ich habe meine schwachen Tage. Ich habe meine Frustrationen. Aber ich weiß, dass wenn Jesus auf mich sieht und wenn Jesus auf dich guckt, mit deinen Frustrationen, mit den Momenten, in denen du sagst, es könnte eigentlich besser sein, dann guckt er auf mich, dann guckt er auf dich und sagt, perfekt, du bist perfekt, du bist geliebt, du bist in meinen Augen wertvoll. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir unser Leben in der Nachfolge befreit leben dürfen. Wir müssen nicht schlecht von uns denken. Wir können unser Leben in der Nachfolge leben und Jesus zur Priorität machen und ihn bitten, uns einfach neu auch zu motivieren. Die letzten Verse, die hier stehen, Vers 33, lese ich euch auch noch vor. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Salz ist etwas Gutes, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es ist dann nicht einmal mehr als Dünger für den Acker geeignet, man kann es nur noch wegwerfen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus geht zum Schluss hier nochmal auf etwas ein, das die Leute seiner Zeit sehr, sehr gut kannten. Besser als wir wahrscheinlich, denn Salz diente damals dazu, Feuer zu intensivieren, diente dazu zu konservieren, Lebensmittel zu konservieren und es diente sogar als Dünger. Salz hatte also immer einen positiven Nutzen. Und Jesus hat uns ja mal gesagt, dass wir das Salz der Erde sind. Nicht, dass wir es werden, sondern wir sind einfach Salz als seine Jünger. Und wir werden vor allen Dingen dann erfüllt leben, auch in der Nachfolge, wenn wir hingehen und die Wirkung dieses Salzes in unserem Leben erhalten. Und dazu brauchen wir einander. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir sind dann wirksam, wenn wir zusammenstehen als Gemeinde und zusammen nach vorne gehen. Und wenn Jesus sagt, dass jemand nicht sein Jünger sein kann, wenn er nicht sein Kreuz auf sich nimmt, dann ist die Frage, wer ist uns eigentlich wichtig, wenn wir Jesus nachfolgen? Wenn Jesus uns wichtig ist oder wieder wichtig wird, dann werden wir das Salz in der Suppe sein, und zwar da an dem Ort, wo wir stehen. Ob auf Arbeit oder als Gemeinde insgesamt, da wo wir hier am Ort sind, das ist das, was Jesus sich wünscht. Jesus stellt zweimal die Frage, wer setzt sich nicht vorher hin und überlegt, ob er imstande sei? Wer überschlägt, geht nicht hin und überschlägt die Kosten? Und Jesus macht damit deutlich, dass er sich wünscht, dass wir zu denen gehören, die Kosten überschlagen, unserer Nachfolge. Wollen wir wirklich Jesus folgen? Wollen wir dieses Jünger-Dasein als das wichtigste Unternehmen verstehen, das Jesus Christus uns aufgetragen hat? Ich habe eine Bitte. Aber zuerst mal bin ich ganz ehrlich, für mich heute Morgen, bei dem, wie ich jetzt gepredigt habe, ich habe das Gefühl, ich habe schlecht gepredigt, weil ich mit meinem Konzept durcheinander gekommen bin, weil ich nicht alles das so gesagt habe, wie ich sagen wollte. Warum auch immer das heute Morgen passiert ist, an der schlechten Vorbereitung lag es nicht. Vielleicht habt ihr das gar nicht so empfunden, keine Ahnung. Aber ich empfinde das so und das ist vielleicht genau der Moment, den es braucht, um zu sagen, der da vorne steht, ist nicht perfekt. Ich bin ein Nachfolger, der seine Fehler hat. Und wir alle sind das. Aber mein Herz ist am richtigen Fleck. Mein Herz schlägt für Gemeinde, mein Herz schlägt für Jesus und mein Herz schlägt für die Menschen, die da draußen darauf warten, dass wir ihnen von Jesus sagen. Deshalb ist meine Bitte, redet nach dem Gottesdienst doch mal über die Punkte in der Predigt, wo ihr sagt, das hat mir was gesagt, das hat mir was gegeben. Redet doch mal nach der Predigt oder auch zu Hause über das, wie es euch in der Nachfolge wirklich geht. Als Ehepaare, als Familie. Und redet mal darüber, ob ihr euch irgendwo Veränderungen wünscht und wie das passieren kann. Plant einfach mal ganz aktiv auch euer Leben wieder neu mit Menschen zu teilen, die Jesus nicht kennen. Lasst euch was einfallen. Die Inzidenz liegt jetzt bei 19,8 heute Morgen. Wir können jetzt problemlos wieder anfangen, miteinander zu grillen, Feste zu feiern oder was auch immer. Lasst uns nach Gelegenheiten suchen, Nachfolge ganz praktisch zu leben. Ich bete noch. Ja, Jesus, das war ein schwacher Moment heute Morgen, den ich ganz persönlich selber empfinde, aber du kennst mein Herz. Du weißt, was mein Anliegen ist, mein Anliegen, ja, uns zu motivieren, dir nachzufolgen, nicht nur ganz persönlich, sondern als Gemeinde, geschlossen zu stehen wie ein Mann an dem Platz, an den du uns gestellt hast, damit wir die Welt erreichen, die um uns herum verloren geht. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, ehrlich mit uns selbst zu sein, mit unserer Nachfolge und die Dinge anzupacken, von denen wir das Gefühl haben, dass sie im Argen liegen. Dass wir darüber reden, dass wir uns gegenseitig helfen, uns tragen und stärken, im Glauben weiter voranzugehen. Danke, dass du das durch deinen Geist bewirkst, der in uns lebt. Danke, dass du derjenige bist, der in uns das gute Werk angefangen hat und der es vollenden wird, bis auf den Tag, an dem du wiederkommst. Amen.